Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche. Mit Michael Bielitzer und Peter Brück.
Anpfiff zur 20. Folge vom Herd- und Ofen-Podcast. Und Anpfiff zur zweiten Halbzeit unserer Fußball-Bundesliga-Doppelfolge. Am Mikrofon begrüßt euch Peter Brück und mit mir am Küchentisch sitzt der Fußballfan Billy. Billy, hi.
Hallo Peter.
Begrüße dich zur zweiten Halbzeit. Zwei Spieltage sind in der Fußball-Bundesliga inzwischen gespielt. Billys Herzensverein hat beide Spiele gewonnen.
Ja.
Das erste 5:1, das zweite 1:3. Ihr dürft raten, welcher Verein es ist. Und wir haben hier im Herd- und Ofen-Podcast noch 9 Vereine, beziehungsweise unser Dreh, 9 Städte in Deutschland, in denen Bundesliga-Fußball gespielt wird, kulinarisch zu besprechen. Billy, vielleicht erkläre ich nochmal ganz kurz das Prinzip.
Ja, gerne.
Weil Billy und ich uns beide mega freuen, dass endlich der Ball wieder rollt in der ersten Fußball-Bundesliga, wollen wir versuchen, einen Herd- und Ofendreh zu dem Ganzen zu finden. Und sind drauf gekommen, eine kulinarische Reise zu unternehmen, quer durch Deutschland und durch alle Städte, in denen in dieser Saison Erstligafußball gespielt wird.
Ja.
Das Ganze haben wir aufgeteilt in eine erste und eine zweite Halbzeit. Mhm. In der ersten Halbzeit, sprich der letzten Folge vom Herd- und Ofen-Podcast, die ihr unter Umständen hören könntet, falls ihr es noch nicht getan habt, bevor euch jetzt diese Folge hier zu Gemüte führt, haben wir schon 8 Städte kulinarisch besprochen. 9 Vereine in 8 Städten. Hertha Berlin und Union Berlin sind 2 Vereine in der gleichen Stadt. Mhm. Und in dieser Folge sind eben die noch fehlenden 9 Städte dran. Ich zähle sie nochmal auf in alphabetischer Reihenfolge. Wir haben noch im Topf Freiburg, Hoffenheim, Köln, Leipzig, Leverkusen, Mainz, Mönchengladbach, München und Wolfsburg.
Genau.
Ja. Und wir müssen wieder ein bisschen reinhauen. Eine Halbzeit geht 45 Minuten, das
Richtig.
Heißt, wir haben im Schnitt 5 Minuten pro Stadt.
Mhm.
Bei der ersten Halbzeit auch nicht ganz eingehalten, aber ungefähr hat es geklappt.
Ungefähr, der Lostopf steht vor mir hier.
Das heißt, wir können im Prinzip direkt anfangen,
genau.
Dann rühr doch mal.
Ja.
Und dann schauen wir mal, mit welchem Verein wir uns heute, beziehungsweise mit welcher Stadt wir uns heute als erstes auseinandersetzen. Du bist so eine schöne Losfee, wenn ich dir das Kompliment mal eben machen darf.
So, wir haben als ersten Verein Wolfsburg.
Wolfsburg.
Wolfsburg, genau. VW Stadt. Dazu habe ich auch was.
Ja?
Ja.
Ja.
Und zwar ein unglaublich bekanntes Produkt, auch wenn du es vielleicht nicht kennst, weil du kein Fleischesser bist.
Bin gespannt.
Nämlich die VW Currywurst.
Okay.
Haben wir davon gehört? Ja.
Nö.
Also die VW Currywurst ist wirklich bekannt. Ja.
Okay.
Du wirst es gleich erstmal merken, wie bekannt die ist. Das ist eine Currybockwurst, also eine Brühwurst.
Okay. Ja?
Und das ist ein Lebensmittelprodukt vom Automobilkonzern Volkswagen.
Der den VfL Wolfsburg sponsort.
Genau. Und natürlich auch in Wolfsburg ansässig ist.
Ja. Na? Als größter Arbeitgeber.
Genau. Und tatsächlich, diese Volkswagen Currywurst, die gibt es seit 1973 schon.
Mhm.
War schon echt Tradition. Ne? Und das ist auch ganz interessant. Die Wurst wird natürlich vorrangig für die Werkskantinen gemacht. Ne? Da wird sie auch verkauft an die VW-Mitarbeiter und wird dort bereits in den Kantinen ab 8 Uhr morgens angeboten. Ne? Also du kannst schon
zum
morgens...
Zum Frühstück könnte
genau,
ich, also die VW-Wurst essen.
Eine Currywurst, eine VW-Wurst
essen.
Ne? Und in den 50er Jahren hat Volkswagen dafür sogar eigene Fleischer beschäftigt, ne? Die verschiedene Wurstsorten für die Beschäftigten hergestellt haben. Und dazu kommt noch, dass sie das Fleisch sogar für diese Wurstwaren von betriebseigenen Bauernhöfen hatten. Ich glaube, das gibt es heute nicht mehr so, aber das gab es früher mal.
Ja, aber interessant.
Genau. Und jetzt ist das so, wie ist es überhaupt bekannt geworden? Also klar, eigentlich ist es für die Leute, die dort arbeiten, in den Werkskantinen und so. Aber bei Presse- und Fachbesuchertagen der internationalen Automobilausstellung, da hat eben VW auch diese Currywurst für ihre Gäste am Stand angeboten.
Okay. Ja?
Und ich glaube, so ist es so ein bisschen auch weitergetragen worden und ein bisschen bekannter geworden. Und mittlerweile vertreibt Volkswagen diese Currywurst auch international und national natürlich.
Wie, ernsthaft?
Ja, in 11 Ländern
okay.
Über den Einzelhandel. Ne? Pro Jahr werden rund 7 Millionen Volkswagen Currywürstchen verkauft.
Im Einzelhandel?
Ja,
also
ganz
zusätzlich
genau.
Zu dem, was noch in Stadion
das
und Kabine
heißt also,
durchgeht. Okay.
Somit übersteigt die Zahl der verkauften Würste die der verkauften Autos von Volkswagen. Ne?
Wenn man das mal so nimmt. Also, ja, genau. Aber ist gut, also ist nicht schlecht.
Aber kannst du auch online bestellen, wenn du willst. Ne? Also es gibt verschiedene Seiten, die anbieten, die Volkswagen Currywurst. Die haben auch einen Ketchup.
Ja.
Ne? Volkswagen Ketchup dazu. Und was ich total geil finde, ist, das Ding, also diese Currywurst hat auch eine Teilenummer. Also weil es
ist nämlich, ernsthaft?
Ja, es ist ein offiziell deklariertes Originalteil von VW. Und da kann jeder lizenzierter VW-Händler kann die Wurst über das VW-Bestellwesen bestellen.
Geil.
Die Teilenummer ist die 199-398-500A.
Ja, muss ich mir merken.
Das ist also genau die,
das muss ich mir
die VW-Currywurst.
Ja.
Die, die gibt es auch zu sehen im Currywurstmuseum in Berlin. In Berlin gibt es ein Currywurstmuseum, da soll ja anscheinend, ich bezweifle das ja immer noch, die Currywurst erfunden worden sein. Da gibt es also diese Wolfsburger Variante, die haben so eine Vitrine da stehen und ein Video läuft dazu. Und die gibt es natürlich auch im Stadion, also im Stadion des VfL Wolfsburgs, allerdings in einer verkürzten Variante, wie ich las, nämlich nur 16 Zentimeter lang.
Und sonst hat sie was?
Sonst hat sie wahrscheinlich...
3 Meter.
Kann ich dir nicht sagen. Aber ich finde schon echt interessant, dass wer hätte gedacht, dass VW eine eigene Currywurst hat. Und die auch wirklich.
Also das Skurrilste finde ich ist, dass sie eine Teilenummer hat.
Teilenummer
bedeutet ja auch, ich kenne mich jetzt echt nicht gut aus mit Autos, aber bedeutet das nicht, dass irgendwie garantiert sein muss, dass man es in 40 Jahren noch nachkriegt?
Boah,
so?
Keine Ahnung, das kann ich nicht.
So
ich meine,
sie gibt
ja schon seit 1973, ne?
Ja, ja.
Die Wurst, ne?
Jetzt
vielleicht kannst du ja wirklich in Laden gehen zum VW-Händler hier vor Ort. Und im Gespräch sagen, du würdest gern Teilenummer 199-398-500A bestellen.
Ja, genau. Da denken die, aha, ein Scheinwerfer. Ne? Und dann gucken sie nach und auf einmal steht da Bockwurst.
Ja.
Aber ist nicht schlecht, finde
ja,
ich.
Ja, cool, ne?
Gute
ja.
Geschichte, auf jeden Fall. Machen wir weiter.
Ja.
Soll ich in der Lostrommel rühren?
Bitte.
Für den nächsten Verein. Upsa. Fällt schon ein Los raus. Das würde ich dann nehmen.
Drängt sich auf, ja.
Ja. Und ich lese SC Freiburg. Das heißt, wir gehen vom nördlichen Teil der Republik. Wie fahren wir denn? Mit Fanbus?
Warum nicht?
Fahren wir mit Fanbus zum SC Freiburg, diesem unglaublich sympathischen Bundesliga-Verein. Finde ich jetzt wirklich. Ne?
Ja.
Ist ja so ein kleiner Verein, der mit kleinen Mitteln und kleinem Etat es doch immer wieder schafft, in der ersten Liga zu bleiben. Und wenn sie mal absteigen, steigen sie wieder auf.
Und mit dem immer entspannten...
Christian Streich. Ja, immer entspannt weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Der kann sich auch gerne.
Das meine ich auch ein bisschen ironisch, genau.
Ja,
der kann sich ja
von der lokalen Zeitung, den Streich der Woche, hast du das schon mal gesehen?
Nein.
Ja, es ist die Badische Zeitung, also die Lokalzeitung in Freiburg. Und sie hauen also jede Woche ein Video raus, der Streich der Woche, irgendein Ausschnitt aus einer aktuellen Christian Streich Pressekonferenz.
Mhm.
Und es ist immer lustig. Christian Streich. Freiburg. Was ist mir kulinarisch eingefallen? Die Uni Freiburg, die Albert-Ludwigs-Universität, hat eine Partnerschaft mit der Pennsylvania State University in den USA, die sogenannte Penn State. Und sie tauschen natürlich regelmäßig Studenten aus, Gastdozenten und so weiter.
Mhm.
Und an der Penn State, also in Pennsylvania, gibt es eine Literaturprofessorin, eine junge Literaturprofessorin, Assistant Professor, Marissa Nicosia.
Mhm.
Und Marissa Nicosia macht was ganz Interessantes. Sie kocht nämlich Rezepte aus den Jahren 1600 bis 1800.
Mhm.
Kocht sie nach und veröffentlicht diese Rezepte auf ihrem Blog. Der Blog heißt rarecooking.com. Kann man sich also anschauen. Das ist voll der geile Blog, so ein WordPress-Blog, wo sie eben alte Rezepte erstmal als Bild, also von irgendeinem Pergament abfotografiert.
Mhm.
Dann, weil man es schlecht lesen kann, das Ganze nochmal abschreibt, damit wir es auch verstehen und in die heutige Zeit übersetzt. Ne?
Mhm.
Das bedeutet, wir können das heute nachkochen. Ne? Und das ist wirklich so eine geile und wie ich finde auch wertvolle Sammlung von alten Rezepten. Also sind hunderte, wenn nicht, also vielleicht sogar tausende Rezepte. Also der Blog ist rappelvoll.
Mhm.
Wie ist sie drauf gekommen? Sie ist, wie gesagt, Professorin für Literatur und in der Zeit, als sie promoviert hat, hat sie zusammen mit einer Freundin, musste sie lernen, alte handschriftliche Texte zu übersetzen und zu lesen. Und das haben sie geübt mit alten Kochrezepten, weil da ganz viele Wörter, alte Zutaten, die sie nicht kannten, Mengenangaben und so weiter drin vorkamen, in denen sie ihre Fertigkeiten ausprobieren konnten, ne, an unbekannten Wörtern. Und dann haben sie sich irgendwann überlegt, och, das könnte man ja auch mal nachkochen. Haben da sogar ein kleines Forschungsprojekt draus gemacht, haben Fördergelder beantragt, haben die auch bekommen. Und so ist dieser Blog Rare Cooking entstanden. Ich bin drauf gekommen, weil sie, also diese Marissa Nicosia, dem Magazin der Süddeutschen Zeitung mal ein Interview gegeben hat vor, keine Ahnung, 2 Jahren oder so. Ist aber immer noch online, verlinke ich in den Shownotes. Und um mal so ein bisschen so einen Eindruck zu kriegen, was sie da eigentlich macht, habe ich gedacht, wir können mal einen kleinen Ausschnitt aus diesem Interview vorlesen. Ich würde dich bitten, die Rolle des Interviewers zu übernehmen und die Fragen vorzulesen. Ich spiele Marissa Nicosia und lese die Antworten.
Also, was sind die Probleme, wenn man ein Rezept von 1600 nachkochen will?
Es passiert regelmäßig, dass es gewisse Zutaten nicht mehr gibt. Oder es gibt diese Zutaten noch, sie werden aber nicht mehr in der Küche verwendet. Was immer wieder in Rezepten auftaucht, ist Moschus, also das Drüsensekret des Moschustieres, das heutzutage zur Parfümherstellung benutzt wird. Oder auch Ambra, eine Substanz aus dem Verdauungstrakt von Walen. Diese Substanzen sind schwer zu bekommen und sehr teuer. Abgesehen davon, dass ich sie lieber nicht verwenden will.
Also ersetzen Sie?
Ich weiß nicht, wie Moschus oder Ambra schmecken, also lasse ich sie raus. Aber andere Dinge ersetze ich. Verjus etwa, ein saurer Saft aus unreifen Trauben, wird nicht mehr produziert, lässt sich aber einfach durch Essig und Zitrone ersetzen. Ich, Peter, würde ganz kurz ergänzen, Verjus, in Frankreich bekommt man ihn noch. Mhm. Aber vielleicht nicht in den USA. Aber sie ersetzt ihn also durch Essig und Zitrone.
Mhm. Sind denn die heutigen Standardzutaten mit denen vor so langer Zeit vergleichbar?
Das Mehl war früher feuchter, die Eier kleiner, die heutigen Tiere sind deutlich größer. In vielen Rezepten fehlen außerdem genaue Maßangaben. Auch gibt es manche Zubereitungsmethoden nicht mehr. Damit gehen übrigens auch tolle Rezepte verloren. Früher haben die Leute vor dem Schlafengehen Eier in die Asche der Feuerstelle gelegt und so die Resthitze des Feuers genutzt. Am nächsten Morgen waren die Eier irgendwas zwischen hart und weich gekocht, fast marmeladenartig. Hm. Mit dem Verschwinden der Feuerstellen macht das natürlich niemand mehr. Schade, es klingt nämlich sehr lecker.
Wie verändern sich die alten Rezepte im Laufe der Jahrzehnte?
Man sieht den Wandel der Welt in diesen Gerichten. Zum Beispiel wird sehr oft Rosenwasser verwendet, an Stellen, an denen wir heutzutage Vanille benutzen. Aber früher war Vanille eine seltene tropische Pflanze. Rosen konnte man im Garten haben. Mhm. Als sich das änderte, änderten sich auch die Rezepte.
Mhm.
Kurzer Abschnitt aus dem Interview im SZ-Magazin. Ich finde das ganz interessant, was sie macht. Ne? Ihr Lieblingsrezept, wurde sie später dann noch gefragt in diesem Interview, sind My Lady Chenworth Recipe for Jumballs. Und das sind Kekse aus Mandeln, die mit Rosenwasser, was sie eben auch in dem Interview erwähnt hat, Koriander und Kümmel gewürzt werden. Mhm. Und sie sagt in dem Interview, also das findet sie was ganz Hervorragendes. Findet man auch auf diesem Blog rarecooking.com, findet sie was ganz Hervorragendes und sie wird mittlerweile regelmäßig gebeten, das zu Partys mitzubringen, diese Kekse. Ich habe es immer noch nicht geschafft, die nachzubringen. Es steht seit 2 Jahren auf meiner To-Do-Liste, seit ich dieses Interview gelesen habe, das unbedingt mal zu machen. Ich muss es jetzt wirklich mal machen und am besten auch hier im Podcast davon berichten. Auch das wäre ein Thema, was man nochmal auswalzen könnte, alte Rezepte. Ne?
Und wenn du dazu Rosenwasser brauchst, ne, das habe ich zu Hause, weil ich bin nämlich selbst ein Rosenwasser-Fan.
Ja,
und habe
Rosenwasser ist der Knaller, finde ich
auch. Vor ein paar Wochen nämlich selbst welches hergestellt.
Oh, cool.
Und ist total super. Also ich benutze das ja häufig vielleicht nicht, aber schon in einigen Sachen. Ich habe letztens so ein bisschen Ketchup selbst gemacht.
Ja.
Und da ein bisschen Rosenwasser reingetan, das schmeckt auch total gut.
Ja.
Also es gibt halt immer so eine leicht, parfümige Note, das finde ich ziemlich geil.
Rosenwasser und Orangenblütenwasser sind so Geheimzutaten in der Küche, mit denen man alles irgendwie nach Haute Cuisine schmecken lassen kann. Ich kenne zum Beispiel Rosenwasser in Quarkspeisen.
Mhm.
Ne, gibt auf einmal irgendwie so eine ganz abgefahrene Note, wo genauso parfümartig, wie du es gerade sagst, wo man auf einmal denkt, wow, in welcher arabischen Zauberküche bin ich denn hier gelandet? So einen richtigen Aha-Effekt.
Genau, finde ich auch klasse.
Ja. Ich habe noch gefunden auf dem Blog einfach was für dich, weil du ja Wurstmacher bist und selber Bratwurst herstellst, beziehungsweise das zu deinen Hobbys gehört, Sausages. So hieß wohl früher die Sausages, also die Würstchen. Und sie hat hier ein Würstchenrezept von 1702 auf ihrem Blog. Würstchen mit Salbei, Muskat und Pfeffer. Hast du schon mal Salbei in deine Würste gemacht?
Auf jeden Fall, natürlich.
Ja? Ist das ein Standard?
Nee, ein Standard nicht, aber...
Du hast damit experimentiert.
Hab ich, genau.
Ja, okay.
Fenchel, Salbei, sowas finde ich alles klasse auch in Würsten.
Ja, genau. Ne? Und hier könntest du also lesen, dass sie das auch 1702 schon gemacht haben. Ja, so viel mein Beitrag zur Stadt Freiburg bzw. ihrer Universität und deren Partnerschaft zur Pennsylvania State University, wo Marissa Nicosia, die junge Literaturprofessorin, so geile abgefahrene Sachen kocht.
Da bist du ja ganz schön weit weggegangen. An die Schwarzwälder Kirschtorte hast du gar nicht gedacht.
Ja, habe ich ehrlich gesagt nicht.
Die gibt es ja auch. Ne? Ja,
ich habe noch an Lokal gedacht in Freiburg, wo ich schon des Öfteren hingegangen bin, aber das fand ich irgendwie so eine abgefahrene Sache.
Ja,
wollte ich hier im Podcast sowieso schon mal drüber erzählen. Deswegen habe ich das genommen.
Ja, ist ja auch cooler auf jeden Fall.
Ja. Aber du wolltest was sagen? Schwarzwälder?
Nein, ich wollte nur, weil mir das einfällt, wenn ich an Schwarzwald denke, natürlich.
Ja, natürlich. Okay, hast du recht. Alles klar. Ziehen wir nächsten
Nächster Verein
aus unserer Lostrommel.
Würdest du noch mal, Peter?
Natürlich. Es leert sich so langsam.
Mhm.
7 Vereine sind noch drin. Ist auch so bei den Auslosungen zum UEFA-Pokal bzw. zur Champions League. Ja. Da haben sie doch immer so Kugeln.
Ja.
Ne? Und da gibt es auch immer so peinliche Momente. Genau. Das kann uns nicht passieren, denn wir haben wirklich nur zerknülltes Papier mit den Namen. Ja. Oh. Ja, jetzt wird's spannend. Hoffenheim.
Jo, Hoffenheim. Das ist schlecht.
Oh, warum?
Hoffenheim.
Hast du Probleme mit?
Nein, aber da. Nein, geht mir gar nicht um den Verein. Es geht mir um die Kulinarik.
Nein, ja? Das weiß ich. Aber der Ort ist 2000 Seelen groß und das ist schwierig, ne?
Also in Baden-Württemberg.
Ich hab nichts.
In Baden-Württemberg, ne? Mhm. Gehört irgendwie zu Sinsheim, ist irgendwie eingemeindet worden, glaube ich.
Ja.
Hoffe, ja. Also ich habe mich echt schwer getan damit, ne? Ich war selbst noch nicht in Hoffenheim. Und musste dann so ein bisschen recherchieren, hab mal geguckt, was bieten denn die Restaurants so an. Mhm. Da gibt's dann den badischen Wurstsalat, Maultaschen kommen auch natürlich vor.
Ja,
ne?
Herrgotts, Scheißerle.
Kraichgauer Schinkenplatte, aber ich bin da nicht so richtig fündig geworden. Also wenn da draußen wirklich jemand ist aus Hoffenheim, vielleicht sogar Hoffenheim-Fan und sagt, ja, wir haben hier eine Spezialität, wie den Salzkuchen in Dortmund, die Schwarzwälder Kirschtorte, in Freiburg oder im Schwarzwald. Oder
hier Schäufelsche oder wie hieß es?
Leiterchen, genau.
Leitersche und Schäufelsche in Frankfurt.
Total interessant. Also ich habe wirklich das versucht, irgendwas Interessantes rauszufinden, habe das aber nicht geschafft. Deswegen ist der Verein bei mir ganz kurz. Und da du leider gesagt hast, du ist da auch nicht so eingefallen. Nee. Und,
Dann haben wir jetzt ein Loch, ne?
Da haben wir ein Loch. Ist aber so.
Müssen wir mit klarkommen. Nein. Okay, ist einfach so. Ja, dann haben wir jetzt
tut mir
so.
Leid, lieber Hoffenheim-Fan.
Ist mir jetzt irgendwie auch ein bisschen peinlich. Aber okay, das bedeutet ja auch, dass uns der Verein die Chance gibt, ein anderes Thema etwas ausführlicher
richtig,
zu besprechen.
Richtig, genau. Danke, ne?
TSG. Dann zieh mal, was das vielleicht das nächste ist.
So, jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsverein, Peter, die Bayern.
Die Bayern. Ich habe für die Bayern was ganz Klassisches rausgesucht, nämlich die Brezen. Ne? Und wenn man sich in Bayern aufhält oder in Bayern in eine Bäckerei geht, wird man, wenn man eine Brezen bestellt, häufiger gefragt, ob es eine bayerische Brezen oder eine schwäbische Brezen sein darf. Mal eben ganz kurz, was ist der Unterschied? Bayerische Brezen sind ein bisschen trockener, außen knuspriger, innen irgendwie schön knatschig, ne? Die schwäbischen Brezen sind ein bisschen lockerer. Woran liegt das? Die bayerischen Brezen wird der Teig mit Wasser gemacht, klassischerweise. Und aufgrund des dann geringeren Fettgehaltes ist die Brezel von außen also schön knusprig, während die schwäbische Brezel wird mit Milch gemacht. Ne? Und deswegen ist sie also etwas weicher in der Konsistenz. Ne? Gibt noch zwei Unterschiede, die wesentlich sind, nämlich die Ärmchen der Brezel, also das Teil der Brezel, was über dem, wie soll ich mal sagen, gewundenen Teil ist in der Mitte. Ne? Die sind bei der bayerischen Brezel nämlich fast so dick wie der Rest der Brezel, während sie bei der schwäbischen Brezel ganz dünn sind. Die schwäbische Brezel ist ja weich, haben wir gerade gesagt, wegen der Verwendung von Milch und so weiter. Ne? Und die Ärmchen sind bei der schwäbischen Brezel das, was knusprig ist. Und zu guter Letzt der Bauch. Bayerische Brezel zeichnet sich dadurch aus, dass sie im Ofen nicht eingeschnitten wird oder sowas. Das heißt, der Teig reißt rustikal und unkontrolliert auf, was ein schöner optischer Effekt ist. Während bei der schwäbischen Brezel wird der Wulst eingeschnitten und reißt also kontrolliert auf.
Interessant,
da,
ja.
Da, wo der Bäcker es gerne möchte. Wie werden Brezeln gemacht? Hast du schon mal Brezeln selber gemacht?
Nein.
Nein, okay. Ich habe tatsächlich schon häufiger Brezeln selber gemacht. Und es gibt im Grunde ein Geheimnis, das man beachten muss, damit die Brezel wie eine echte Brezel vom Bäcker schmeckt. Und das ist, man muss zur Zubereitung echte Natronlauge verwenden. Die der Brezel ja ihren Namen gibt, die Laugenbrezel. Also es muss echte Natronlauge sein. Viele Leute verwenden in der heimischen Küche auch zum Brezeln machen, dieses Kaisernatron, ne, was dem Drogeriemarkt kriegst und was so eine Universalwaffe in der Küche ist, damit kann man ja auch putzen oder auch Zähne putzen und so. Ne? Aber Kaisernatron ist Natriumhydrogencarbonat. Carbonate sind Salze und dann hat man halt irgendwie so eine Salzlauge, das ist aber nicht die richtige Natronlauge. Natronlauge ist tatsächlich wirklich ätzend. 4%ig muss sie sein für die Brezen. Das macht man am besten mit Natronperlen. Ich bestelle meine bei backstars.de, ist so ein Versand für Bäckereizubehör. Und damit kann man sich dann wirklich ganz easy 4%ige Natronlauge herstellen. Muss man Handschuhe zu anziehen, weil das brennt wie Hölle. Dann nimmst du 4 Gramm Perlen auf 1 Liter Wasser und hast 4%ige Natronlauge. So, und dann geht's los. Ne? Als erstes setzt man einen Vorteig an, sogenannten Poolish, zu gleichen Teilen Mehl und Wasser und ganz wenig Hefe. 1% von der Mehlmenge. Also bei 200 Gramm Mehl, 200 Gramm Wasser, 2 Gramm Hefe. So, und die müssen dann 24 Stunden einfach stehen im Kühlschrank. Kalte Gare nennt man das. Das sorgt nochmal für einen etwas besonderen Geschmack.
Mhm.
So, und am Backtag, also 24 Stunden später, geht's dann los. Ne? Dann packt man Mehl dazu, Salz, frische Hefe, bisschen Roggenanstellgut, wenn man das hat. Also Anstellgut für Roggensauerteig. Wenn man keines hat, ist das auch nicht schlimm. Dann nimmt man einfach ein bisschen Roggenmehl, ein bisschen Wasser zu gleichen Teilen. Das ersetzt das Ganze. So, und dann muss man sich überlegen, ey, möchte ich eine bayerische Brezen machen oder eine schwäbische Brezen? Denn das bestimmt, was für eine Flüssigkeit drankommt, haben wir ja eben gelernt. Für die bayerischen Brezen wird man Wasser nehmen, werden dann etwas röscher, etwas knuspriger. Oder für die schwäbische Brezen nimmt man eben Milch, die wird dann etwas weicher und saftiger. Ne?
Ja.
Und eine letzte Zutat noch, nicht vergessen, nämlich Fett. Will man es richtig machen, nimmt man Schweineschmalz oder Butter. Ist man Veganer, kann man auch Öl nehmen, funktioniert auch.
Mhm.
Okay, dann geht's weiter. Ne? Der Teig wird also vermengt, dann werden 100 Gramm Stücke abgestochen. Rund geschliffen, also das heißt kleine Kügelchen draus gemacht. Mhm. Und dann werden die nach und nach, also hintereinander weg, zu Würsten ausgerollt. Die Würste müssen in der Mitte etwas dicker sein. Man schlingt eine Brezel daraus.
Mhm.
Und dann packt man sie in ein Leinentuch und lässt sie erstmal nochmal anderthalb Stunden gehen, den Teig.
Ja? Mhm.
So, und wenn die anderthalb Stunden rum sind, dann müssen die Brezen an der Luft anhauten. Das bedeutet, man nimmt das Leinentuch, was verhindert, dass der Teig austrocknet, nimmt man weg.
Mhm.
Dann muss die Brezel eine Viertelstunde an der Luft, am besten ein bisschen Zugluft sogar, liegen, dass sie anhautet. Das heißt, etwas fester wird außenrum. Ja. Den Effekt, den man bei Teig eigentlich nicht will, ne, weil er dann so ein bisschen so, wie soll ich mal sagen, so rissig wird oder so. Aber hier ist das wichtig, denn dadurch wird er von außen auch schon mal ganz leicht fest, gibt der Brezel etwas mehr Stabilität, denn dann wird sie ja in deine 4%ige Natronlauge getunkt.
Ne? Ist dann irgendwie beständiger oder haltbarer.
Genau,
dann,
ist haltbarer, ja, machst du natürlich am besten noch mit dem Schöpflöffel. Mhm. Einfach für 2 Sekunden eintauchen in die Natronlauge, wieder rausnehmen, bisschen abtropfen lassen und auf ein Blech legen.
Was macht das denn überhaupt, diese Lauge? Was macht das mit dem Teig?
Gar nichts. Mit dem Teig macht sie nichts. Die ist nur für den Geschmack gut. Natronlauge ist das, was Laugengebäck diesen unverwechselbaren Geschmack gibt. Ne?
Okay.
Deswegen soll man ja auch unbedingt echte Natronlauge verwenden und nicht das Haushaltsnatron, ne? Also Natriumhydrogencarbonat, das Kaisernatron. Immer echte Natronlauge, die ist verantwortlich für den unverwechselbaren Geschmack von Laugengebäck.
Okay.
So, waren wir stehen geblieben? Die Brezen werden einzeln in die Natronlauge eingetaucht, mit dem Schöpflöffel wieder rausgenommen, auf dem Blech abgesetzt, mit grobem Salz bestreut und dann kommen sie einfach bei 230 Grad für eine Viertelstunde in den Ofen.
Mhm.
Und dann machst du die Ofentür auf. Und die wunderbar duftenden Brezen sind fertig. Und je nachdem, ob du eine bayerische oder eine schwäbische Brezel willst, hast du den Ausbund entweder angeschnitten oder lässt die Brezel einfach unkontrolliert aufreißen, was ihr diesen rustikaleren Look der bayerischen Brezel verleiht.
Und wird die Brezel gebuttert?
Ja, ey, wird gebuttert, wenn du es möchtest. Du meinst mit Buttern aufschneiden und Butter drauf.
Ich liebe das, ja. Also ich finde Brezel, eine richtig gute Brezel, ist total super.
Die Butterbrezel.
Und die noch mit Butter bestreichen sozusagen, finde ich echt geil.
Ey, ich finde sowieso.
Also ich schneide die gar nicht auf, ich mache das so. Einfach so oben drauf, beiß ab, noch ein Stück Butter drauf und so. Ne?
Ja, herrlich. Also ich mache tatsächlich immer, wenn ich in Augsburg, wo ich Verwandte habe, wenn ich da in eine Bäckerei gehe, genauso in München, wo ich auch Verwandte habe, in die Bäckerei gehe, ich bestelle immer schwäbische Brezen. Weil die aus der Bäckerei ich irgendwie leckerer finde.
Mhm.
Zu Hause mache ich eher die bayerische Variante.
Okay.
Also benutze keine Milch, sondern eher Wasser.
Mhm.
Und schneide auch nicht den Ausbund ein, sondern lasse sie einreißen, einfach weil ich es irgendwie schöner finde.
Mhm.
Optisch macht das mehr her. Aber aus der Bäckerei in Süddeutschland schmecken mir schwäbischen Brezen eigentlich ein bisschen besser. Rezept stelle ich in die Shownotes, selbstverständlich, damit es jeder nachbacken kann.
Mhm.
Ist auch nicht von mir, sondern ist vom Plötz-Blog, einem der größten Hobbybäcker-Blogs in Deutschland. Ich benutze es einfach nur sehr gerne, weil die Brezen wirklich lecker sind.
Mhm. Schön.
Okay, das wäre mein Beitrag zu Bayern München, wo du natürlich auch im Stadion Brezen kriegst. Wie übrigens in jedem Fußballstadion. Alle 18 Stadien der Fußball-Bundesliga verkaufen Brezeln.
Tatsächlich?
Ja.
Okay.
Ja.
Also ist mir beim BVB wirklich noch nie aufgefallen.
Ja.
Aber ich hoffe, weißt du denn, ob die in der Allianz Arena, ob die Brezen da gut sind?
Nein, habe ich noch nicht ausprobiert. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen.
Also ich glaube,
so viel zum Thema Bayern-Fan.
Ja.
Ne? Also sagen wir mal eher Sympathisant. Ich war tatsächlich, mein letztes Bayern-Spiel, was ich gesehen habe, war noch im Olympiastadion.
Alles klar.
War noch nie in der Allianz Arena.
Ich werde jetzt sicher mal hinfahren. Ich habe einen Bekannten, der in München wohnt. Und wir haben jetzt mal abgesprochen, dass er hat immer ein paar Dauerkarten sozusagen übrig.
Ja.
Dass ich mir mal ein Spiel anschauen werde.
Ja,
ich habe Bock drauf.
Ja, klar.
Bin der Stadion auch ganz schön.
Ja, ist interessant, und einfach wegen der Beleuchtung.
Wegen der Beleuchtung,
ja,
genau.
Ja. Ich bin jetzt zu Zeiten des Christopher Street Day noch an der Allianz Arena vorbeigefahren mit dem Auto. Da war sie also in Regenbogenfarben.
Genau, finde ich auch eine coole Aktion.
War schon imposant, auf jeden Fall.
Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche.
Ja, kommen wir zum nächsten Verein, Peter.
Nächster Verein. Soll ich die Losfee spielen?
Bitte.
Aha. Erster FC Köln.
Ja.
Wir reisen ins Rheinland von Bayern. Möchtest du was dazu sagen?
Auf jeden Fall.
Ich könnte auch was sagen.
Ja.
Mach du.
Ja, jetzt wird es ein bisschen aufwendiger.
Oh.
Ich habe mir nämlich überlegt, wir kochen einfach mal zusammen jetzt hier. Zwei Kölner Spezialitäten.
Ja.
Und bereiten die jetzt hier live zu.
Oh, bin gespannt. Ich räume unseren Lostopf weg.
Zusammenräumen jetzt hier. So,
alles klar.
Okay. Okay, also wir machen jetzt, bereiten jetzt zwei klassische Kölner Spezialitäten zu. Peter,
ja?
Ich habe eine Zwiebel hier für dich. Kannst du die eben kurz pellen und ein paar Scheiben davon abschneiden?
Das hast du mir wieder zugedacht, damit meine Hände nach Zwiebeln stinken und nicht die deinen.
Ja.
Nicht?
So, und so. Ich hole hier ein Brötchen heraus, ein Brötchen.
Ja, ein Roggenbrötchen, wie ich sehe. So.
So.
Wie möchtest du gerne die Zwiebeln?
In Ringe.
In Ringe.
Ringe.
Schnell.
Das Gute ist, dass wir für die beiden Gerichte, kölschen Gerichte, hier nicht kochen müssen. Also nichts heiß machen müssen.
Ah.
Wir können hier am Tisch sitzen bleiben dazu,
ja.
So, das reicht schon.
Ja.
Und kannst du dieses herrliche Röggelchen,
ja,
also ein Roggenbrötchen einmal aufschneiden.
Roggenbrötchen.
Genau.
So.
So. Und das belegen wir jetzt mit einer wunderbaren Scheibe mittelalten Gouda.
Ah, ich habe eine Idee, was kommt.
So, da, ja, haben wir es schon. Ne? Und jetzt nehmen wir dazu noch die Butter, bisschen Senf kommt jetzt noch hierzu. Und jetzt müssen die Kölner ganz stark sein. Weil welchen Senf ich jetzt hier benutze, ist nämlich ein
Löwensenf.
Düsseldorfer Senf. So.
Ja.
Ich bin ja totaler Senf-Fan. Ne? Ich kann Senf auch einfach so vom Löffel essen. Ne?
Ich finde Senf geil. Auch so herrlich.
So, wir haben jetzt also hier ein Roggenbrötchen und mittelalten Gouda draufgepackt. Wir haben Zwiebelscheiben dazu,
ja,
oder Zwiebelringe dazu,
ja,
Butter und Senf auf dem Teller und,
ja,
haben damit den halber Hahn.
Na, halber Hahn.
Halber Hahn.
Na, halber
und,
Hahn.
Und weißt du, woher es kommt?
Ja.
Nee,
ja, weiß ich, aber erzähl.
Okay, ich erzähl's nochmal. Und zwar, Kölner Gastwirt, ne, der soll einen Esser, also den Gast im Restaurant, der soll ihm ein Roggenbrötchen mit Käse serviert haben. Ne? Ein ganzes.
Mhm.
Also wir haben jetzt nur eine Hälfte. Ne? Und da hat der dann geantwortet, aber ich will doch bloß eine halbe Hahn.
Ja.
Also ich will doch bloß ein halbes Hahn. Da hat der Wirt einfach das eine halbe Brötchen weggenommen. Und somit war dieses Gericht, oder dieses Gericht erfunden.
Eine halbe Hahn.
Eine halbe Hahn, genau. Ich will nur eine halbe Hahn.
Ja.
Also ein halbes Brötchen.
Ein halbes Brötchen haben, es und könnte aber auch heißen, Hahn heißt ja auch Hand. Also er will nur eine halbe Hahn, also
genau,
eine halbe Hand. Sprich nicht die ganze Brötchen, sondern er will nur eine halbe.
Ja, könnte auch sein. Und das führt natürlich für Touristen oftmals zu Verwirrung, weil man ja oftmals denkt, man kriegt ein halbes Hähnchen, ne?
Ja,
wenn du sowas bestellst.
Ja, klar.
Aber es ist wirklich, und ich habe das schon gegessen, wie auch das zweite Gericht.
Ja.
Und es wird wirklich so einfach auf dem Teller ein Roggenbrötchen mit einer Käsescheibe,
ja,
also ein Gouda, Senf, Zwiebeln, einfach so gereicht.
Ja.
Ne? Und jetzt bauen wir das Ganze um.
Pass auf, ganz kurz,
ja,
mal eben zum halben Hahn, weil ich das wirklich ganz lustig finde, du hast gerade gesagt, dass es bei Touristen zur Verwirrung führt. Ne? Ich weiß, dass in juristischen Seminaren an der Uni dieser Fall immer als Übungsfall benutzt wird.
Ja.
Also, wie ist das rechtlich zu bewerten, wenn jemand in eine Kneipe geht, bestellt sich eine halbe Hahn, denkt, er kriegt ein halbes Hähnchen und ihm wird ein Käsebrötchen vorgesetzt.
Mhm.
Wie ist das rechtlich zu bewerten?
Ja.
Hat der Wirt recht oder hat der Gast recht, der ein halbes Hähnchen erwartet hat, aber eben ein Käsebrötchen bekommen hat? Muss das bezahlen oder nicht? Finde ich ganz interessant.
Und ja, auf jeden Fall.
Die Lösung weiß ich nicht.
Ach so,
ich bin ja kein Jurist.
Ne? Okay,
aber
okay.
Ich weiß, dass die es also zum Üben hernehmen.
Okay. Also bauen jetzt einfach mal das zweite Gericht oder bauen oder kochen oder zubereiten. Und zwar den Kölschen Kaviar. Ja.
Kölsche Kaviar, das habe ich schon nie gehört.
Das,
ja,
heißt, wir haben jetzt ein halbes Roggenbrötchen, haben wir jetzt schon hier für den halben Hahn. Wir nehmen nochmal das Roggenbrötchen, die andere Hälfte, und ich packe hier aus. So, Augenblick mal, habe ich heute noch in der Metzgerei gekauft. Ein Stück
Blutwurst.
Das ist Blutwurst und das wird in Köln auch Flönz genannt.
Kann
man auch so Flönz bestellen, so,
ja,
ne? Oder eben Kölsche Kaviar.
Ach, nur die Wurst heißt schon Kölscher,
ja,
Kaviar?
Nee, die Wurst heißt Plönz.
Ja, okay.
Und das, was wir jetzt machen, heißt Kölscher Kaviar.
Verstehe, okay.
Ne?
Ja.
Und wenn du das bestellst, was ich schon getan habe,
der Plönz,
dann bekommst du wirklich einen Teller. Und ich hätte gedacht, man bereitet das noch irgendwie zu oder sowas. Ne? Aber es ist echt ein Teller, wo eine solche Blutwurst drauf liegt, ein Brötchen drauf liegt.
Ja.
Senf gibt es dazu. Wir haben hier wieder Zwiebelringe. Einmal ist noch eine Senfgurke dabei. Habe ich ja auch. Siehst du? Mal eben mit draufpacken hier. So. Und jetzt haben wir schon das zweite Kölner Original hergestellt. Nämlich den Kölschen Kaviar oder auch Flens. Gibt es aber auch in Düsseldorf, ne?
Ist das dann der Düsseldorfer Flens?
Ja, ja, also kann man da auch bestellen. In einer Altbierkneipe, schön Flens. Und es ist wirklich nur so, Haufen Zwiebeln, Brötchen, Stück Blutwurst, mehr ist nicht dabei.
Die Dekoration ist aufwendig, ja, wie ich feststelle.
Ja, zwei Gerichte eben gekocht.
Finde ich geil.
Halber Hahn.
Jawohl.
Und Kölscher Kaviar.
Voll gut. Ich würde dann den halben Hahn nehmen.
Glaube ich dir gerne.
Und du kriegst die Blutwurst. Okay, dann müssen wir jetzt wieder unsere Lostrommel Unsere Lostrommel hervorkramen,
ja,
in der jetzt noch vier Lose drin sind. Es leert sich. Dann zieh mal.
Okay. Ah, der Lieblingsverein eines guten Freundes von uns beiden, von Holger.
Ja, von Holger.
Gladbach natürlich.
Ja, kann ich was zu erzählen? Und wer hat mich gebracht auf dieses Mönchengladbacher Thema? Auch der liebe Holger.
Ach, ganz tatsächlich?
Genau. Ja, okay. Natürlich.
Mhm.
PETA, die Tierrechtsorganisation, People for the Ethical Treatment of Animals, hat im Juni 2019 eine Pressemitteilung rausgegeben. Gelbe Karte für Borussia Mönchengladbach. Bereits zum 14. Mal hat die Tierschutzorganisation das beste Veggie-Angebot in den Stadien der 1. und 2. Bundesliga ermittelt. Der Borussia-Park der Borussia Mönchengladbach landet mit nur 2 Punkten auf Platz 21, was der letzte Platz ist.
Mhm.
Brezeln und Pommes frites sind die einzigen pflanzlichen Speisen, die im Borussia-Park verkauft werden. Zu wenig für vegane Fußballfans. Um auch Veganer glücklich zu machen, muss sich die Borussia Mönchengladbach dringend besser in der Breite aufstellen.
Was gibt's denn in anderen Stadien an veganen Gerichten?
Ja, wollte ich gerade sagen. Platz 1, da hätten wir es nämlich, wäre Schalke 04.
Okay.
Obwohl der Aufsichtsratsvorsitzende der zweitgrößte Schweineschlachter Europas ist, hat Schalke 04 tatsächlich jetzt schon mehrere Jahre hintereinander dieses PETA-Ranking für Veggie-Angebote in Stadien gewonnen. Und Schalke macht auch noch was ganz Besonderes, was die anderen nicht machen. Die wechseln nämlich die vegetarischen und veganen Gerichte auch noch jedes Jahr durch.
Okay.
Auf Schalke gab es letzte Saison vegane Linsen-Ravioli mit Curry-Kokossoße. Veganer Lammanschun mit gegrilltem Gemüse und scharfer Soße.
Güte.
Ein veganer Grillgemüse-Wrap. Ein veganer Pink-Smoothie. Und ein Double-Choc-Muffin, auch ohne jegliche tierische Produkte.
Mhm.
Also nicht schlecht, oder?
Hammer.
Ja, vor allem hätte ich auch gedacht, so dass in den Bundesliga-Stadien, es wäre ja ein leichtes, die Fleischprodukte, die es in Stadien immer gibt, Currywurst, Stadionwurst, ne, was weiß ich, durch künstliches Fleisch, Fleischalternativen zu ersetzen.
Ja.
Jetzt haben wir in unserer vorletzten Folge, Folge Nummer 18, Burger getestet und hatten da auch den berühmt-berüchtigten Beyond-Burger drin, der jetzt aus den USA zu uns rüber geschwappt ist. Man könnte ja annehmen, dass sie zum Beispiel auf sowas jetzt setzen.
Ne?
Aber nein, sie sind richtig kreativ. Platz 2, übrigens auch schon in der Saison davor, St. Pauli. Auf St. Pauli gibt es immer 3 verschiedene vegane Burger, vegane Currywurst und vegane Bagels. Auf St. Pauli setzt man also voll auf diese Fleischersatzprodukte. So, und jetzt zurück zu Gladbach. Jetzt kommt es nämlich. Gladbach war in den Saisons davor und in der Saison davor und in der Saison davor immer noch auf einem Spitzenplatz.
Aha.
Gladbach hat also alle vegetarischen und veganen Gerichte einreduziert.
Okay.
Auf Pommes und Brezel.
Hat sich nicht verkauft.
Ja, genau. Das ist auch die einzige Erklärung. Ich weiß die Erklärung nicht, aber das ist das Einzige, was mir einfällt. Irgendwie scheinen es die Leute nicht anzunehmen. Der Fußballfan möchte gerne die klassische Stadionwurst.
Oder die Pommes haben.
Oder die Pommes
haben. Aber ganz im Ernst, ich finde das ist auch total okay.
Natürlich.
Also, wenn ich ins Stadion gehe, was ich auch relativ häufig tue, dann esse ich eine Pommes oder eine Currywurst, okay. Aber wenn ich jetzt Vegetarier werde, würde ich nur eine Pommes essen. Ist doch auch vollkommen in Ordnung. Ich finde das geil, im Stadion sowas zu essen.
Ja,
ich
das ist bräuchte da auch im Schwimmbad.
Ja, ich bräuchte da jetzt auch ehrlich gesagt nicht irgendein Gericht, keine Ahnung, das so aufwendig vegetarisch ist. Ich finde das eigentlich ganz okay so.
Also, ja klar. Ich meine, ich finde die Idee von Schalke so veganer Lammanschuhn anzubieten, das finde ich nicht schlecht, weil das auch so ein klassisches Fastfood
ist. Hast du recht,
ne? Was auch im Ruhrgebiet wegen der vielen türkischen Einwanderer natürlich sehr bekannt ist. Sowas anzubieten, das finde ich nicht schlecht.
Ja.
Oder jetzt, wo wir über Beyond Burger gesprochen haben, sowas könnte man sich schon vorstellen. Burger mögen viele Leute. Den würden, glaube ich, auch Fleischesser ordentlich annehmen. Ne? Also ich finde, da könnte Gladbach ein bisschen nacharbeiten, aber ansonsten, ja klar. warum muss man jetzt, aber Schalke hat, glaube ich, so einen ganz besonderen Caterer, ich weiß es auch nicht genau, der wahrscheinlich da ein bisschen für Abwechslung sorgen will. Ich meine, ist ja auch nicht schlecht.
Ne? Nein, interessant sogar.
Aber, ja. Genau. Ja, das wäre mein kurzer Ausflug in den Borussia-Park der Borussia Mönchengladbach und der gelben Karte von People for the Ethical Treatment of Animals. Mhm. Aber ich habe auf jeden Fall noch eine zweite Sache, eine ganz kleine Kleinigkeit nur als Ergänzung zu Gladbach, die völlig unabhängig jetzt ist von dem Stadion-Ranking.
Ja.
Nämlich, wir haben uns ja in der letzten Folge, Folge Nummer 19, über das Düsseldorfer Altbier unterhalten und die Tradition des Düsseldorfer Altbiers in der Düsseldorfer Altstadt, der längsten Theke der Welt. Die älteste Altbierbrauerei in ganz Deutschland steht aber tatsächlich nicht in Düsseldorf, sondern, meine räumlich sehr nah, aber in Mönchengladbach.
Ach was.
Boltenalt.
Mhm. Ja. Kenne ich auch, ja.
Ja, genau. Boltenalt gibt es seit 1600 irgendwas und sind immer noch im Betrieb und kannst du auch immer noch bekommen. Das Bier heißt übrigens Uralt.
Ja. Was also sagt denn unser Freund und Gladbach-Fan Holger zu dem Boltenalt?
Der kennt das natürlich.
Der kennt das?
Ja,
ist ganz gut, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Auf jeden Fall.
Ja, cool.
In Gladbach im Stadion gibt es ja immer Hallenalt, dieses Billigalt. Mhm. Ne? Und Bolten ist dann das, wie soll ich mal sagen, etwas teurere, aber auch tausendmal bessere Pendant dazu.
Okay.
Ich habe sogar zwei Flaschen hier im Kühlschrank stehen. Wollte ich jetzt aber nicht extra nochmal rausholen, weil Altbier getestet haben wir ja in der letzten Folge. Aber ich habe es zumindest gekauft, weil ich es auch unbedingt nochmal probieren wollte. Boltenalt und schmeckt echt gut. So, okay. Ich nehme unseren Lostopf, rühre weiter.
Ja. Oh,
wie du vielleicht merkst oder hörst, es ist nicht mehr so viel los im
Lostopf.
Vereine haben wir noch.
Ich tippe mal, jetzt kommt Leverkusen.
Mal gucken. Moment. Leverkusen.
Yeah. Ja, bei drei Vereinen ist es ja auch nicht ganz so schwierig.
33%, aber immerhin. Ich meine, oder? Das ist beim Roulette dreifachen Einsatz zurück.
Ja, das ist so der zweite Verein, wo ich mich ein bisschen schwer getan habe, muss ich sagen. Leverkusen.
Ja, wegen der Nähe zu Köln. Ne? Schäle
zu Köln. Wir hatten natürlich mehr, Düsseldorf, hatten wir das Altbier gehabt. Dann Köln hatten wir Halber Hahn und den Flönz gehabt.
Ja.
Ne? Habe ich mal so ein bisschen nachgeguckt. Und was ich immer ganz geil finde, sind so, ja, so obskure Originale, die es da gibt. Ne? Und es gibt einen Stadtteil in Leverkusen, der heißt Opladen. Und da gibt es den Wurstmaxe, das ist ein rollender Imbiss und der gibt schon seit 70 Jahren. Und sowas finde ich ja nicht schlecht, ne? Also
klar.
Ein Imbiss seit 70 Jahren, der jeden
sich
Tag
so lange
verkauft.
Halt. Genau. Und vor allem rollender Imbiss scheint ja also ein Wägelchen zu sein, was von Ort zu Ort fährt.
Genau.
Ne? Oder Ortsteil zu Ortsteil.
Genau. Gegründet hat das Ganze Richard Bayer 1949, ne? Der hatte zunächst einen Bauchladen gehabt.
Okay.
Hat aber nicht nur Würste verkauft, hat auch Schokolade und Kaugummi im Angebot gehabt.
Ja.
Ne? Und da hat sich das so immer so Auto ein bisschen größer geworden und so weiter. Und es gab auch zweimal wohl zwischendurch einen Besitzerwechsel. So, aber scheint dem Namen jetzt wirklich keinen Abbruch zu tun. Also die steht immer noch jeden Abend vor der Festhalle, das ist so ein Veranstaltungsort in Opladen in Leverkusen und verkauft da Pommes und Bratwürste. Ich habe gelesen, ich war dort noch nicht, ich fand den Laden nur ganz interessant, dass das auch mit die besten Pommes und Würste sein sollen, die man in Leverkusen zu kaufen bekommt. Ne?
Ja.
So, und das war das, was ich beitragen kann. Ansonsten ist mir der Verein auch ein bisschen schwer gefallen, was nichts mit dem Verein selbst zu tun hat. Einfach nur.
Das ist ja auch schwer. Und wir haben drei Vereine, beziehungsweise vier im Rheinland, die geografisch sehr dicht beieinander liegen.
Genau.
Ne? Düsseldorf ist der nördlichste und dann haben wir auf engstem Raum Gladbach, Köln und Leverkusen. Mhm. Köln und Leverkusen liegen sich am Rhein direkt gegenüber. Ne? Wäre der Rhein nicht, könnte man darüber spekulieren. Alle Kölner steinigen mich jetzt.
Ja.
Ob es nicht sogar eine große Metropole wäre.
Genau. Ja. Also deswegen, wenn ein Leverkusen-Fan da draußen zuhört und sagt, wie, das gibt's doch gar nicht, habt ihr nicht diese Leverkusener Spezialität herausgefunden und kann uns die benennen, ist doch super. Würde mich echt freuen. Ich habe da jetzt nicht so viel gefunden, also auf jeden Fall nicht im Unterschied jetzt zu Köln zum Beispiel.
Ja.
Ne?
Ja.
So, ich glaube, das gibt's da halt auch.
Ne? Ja.
Aber es gibt den Wurstmaxe seit 70 Jahren. Nicht schlecht.
Der Wurstmaxe. Nehmen wir mit. Wir haben in unserem Lostopf noch zwei Vereine.
Genau. Jetzt mal gucken, welcher davon zuerst kommt. Wir haben Mainz und Leipzig noch.
Mainz haben wir noch und Leipzig.
Mhm.
Genau. Möchtest du Losfee spielen?
Okay.
So.
Ja, von den beiden letzten Vereinen starten wir mit Mainz.
Mainz, okay. Dann liegt jetzt hier als letzter Zettel noch Leipzig in der Schüssel. Was möchtest du machen, Mainz oder Leipzig?
Ich nehme Leipzig.
Okay, dann mache ich Mainz. Eben gucken. Ah, Mainz.
Wir singt es, und lacht, ja.
Ja, genau. Zu Mainz habe ich mir überlegt, ich könnte ein schönes Kochbuch mal vorstellen. Eins meiner absoluten Lieblingskochbücher. Und das kommt aus dem Ventilverlag in Mainz. Schon mal gehört?
Noch nie.
Ja, also der Ventilverlag hat, ist dieses Jahr 20 Jahre alt geworden, hat eigentlich seinen Schwerpunkt gar nicht in Kochbüchern, sondern mehr so in Literatur, die was mit Musik und Musiktheorie zu tun hat, ne? Poptheorie, Popgeschichte, Bücher über Hip-Hop, Jazz, Pop-Journalismus und so weiter. Aber eben Themen, die gemessen am Mainstream Nischenthemen sind. Ne? Und dann haben sie sich irgendwann überlegt, ne, so kann es nicht weitergehen, wir kommen in finanzielle Schwierigkeiten und haben sich dann irgendwann überlegt und entschieden, vegane Kochbücher rauszugeben und waren damit wirklich einer der ersten Verlage in ganz Deutschland, die sich überhaupt damit beschäftigt haben. Denn vor 20 Jahren waren Veganer in den Augen der Öffentlichkeit ja noch eine Gruppe von verlausten, verrückten, linksautonomen Ökos. Ne? Und dann sind sie als erstes hingegangen und haben die Kochbücher zu diesem Ox-Fanzine rausgegeben. Kennst du das? Kochen ohne Knochen heißen die. Also Edition Kochen ohne Knochen.
Nee, bin ich mir unsicher. Ja.
Ox-Fanzine ist so ein, in der Punk-Szene so ein Fanzine halt.
Ja, das Magazin kenne ich. Genau.
Ja, genau.
Ja, das ist klar.
Davon gibt es eben eine Edition Kochen ohne Knochen.
Okay.
Und davon gibt es auch Kochbücher. Und die sind aus dem Ventilverlag. Damit haben sie also gestartet. Und haben dann später weitere Kochbücher und weitere Reihen dazugefügt. Und ein Kochbuch aus dieser Reihe würde ich gerne jetzt vorstellen, weil es zu meinen absoluten Lieblingskochbüchern gehört. Und wenn es nicht in diese Folge gepasst hätte, hätte ich es garantiert an anderer Stelle im Herd- und Ofen-Podcast auch nochmal vorgestellt. Es gibt im Ventilverlag nämlich die Reihe The Lotus and the Artichoke.
Ach so, ja klar.
Ja. Genau, du weißt schon, was kommt, weil
das
ich dir dieses Kochbuch auch mal geschenkt habe. Ne? Geschrieben ist es von dem Autor Justin P. Moore. Ist ein Amerikaner, der irgendwann aus den USA nach dem College nach Berlin übergesiedelt ist. Hat auch ansonsten eine bewegte Biografie. Hat als Kind, habe ich also im Vorwort gelesen, auf den Marshallinseln gelebt und in Polynesien, also mitten im Indischen Ozean. Hat sich schon immer fürs Kochen interessiert. Mit 15 ist er Vegetarier geworden, irgendwann später Veganer. Und sein zweites großes Hobby war das Reisen. Und deswegen ist er von Berlin aus sehr viel in der Weltgeschichte rumgereist und hat dann ein Kochbuch rausgebracht, was auch im Ventilverlag erschienen ist. Ein veganes Kochbuch mit veganen Spezialitäten, die er so in der ganzen Welt auf seinen Reisen aufgelesen hat. Das kam gut an. Der Ventilverlag hat ihn entdeckt als Autor und so haben sie ihm diese Reihe The Lotus and the Artichoke zugewiesen. Und jetzt kann er also immer fremde Länder bereisen und bringt aus diesen Ländern viele Rezepte mit, alle vegan oder er interpretiert sie vegan und schreibt daraus vegane Kochbücher. Und was ich jetzt hier vor mir liegen habe, ist sein drittes Buch, wo er sich mit der Küche Sri Lankas beschäftigt. Und das finde ich ein wirklich außergewöhnliches und ganz besonderes Kochbuch, weil da sehr viele Rezepte drin sind, die erstens natürlich unheimlich gut schmecken, aber zweitens für Leute, die sich vielleicht auch mal so ein bisschen mit indischer Küche beschäftigen, die ja bei uns durchaus populär ist und dafür die Zutaten zu Hause haben, müssen nichts Neues sich mehr besorgen. Nicht, weil die sri-lankesische Küche genauso schmeckt wie die indische. Hat starke Einflüsse auch aus der thailändischen Küche zum Beispiel, was das Würzen angeht. Viel Kokosmilch wird verwendet und etwas exotischere Gewürze. Aber es ist eben nichts dabei, was, sag mal, jetzt in irgendeiner Form man im Spezialitätengeschäft nur bekommen könnte. Das heißt, ich kann dieses Kochbuch wirklich nur empfehlen. Kostet 14 Euro, also auch nicht die Welt. Und ich finde es ganz toll. Sri Lanka von Justin P. Moore, The Lotus and the Artichoke aus dem Ventil Verlag. Das wäre mein kleiner Beitrag, weil es eben ein Mainzer Verlag ist. Paar Gerichte daraus, nur mal aus dem Inhaltsverzeichnis vorzulesen. Es gibt zum Beispiel ein Curry, was ich ganz hervorragend finde, aus grünen Bohnen. Es gibt ein tolles Kartoffelcurry. Was
ja, das habe ich auch schon gemacht. Das ist super lecker.
Ja, ist super lecker. Das gibt es bei uns regelmäßig, also wirklich regelmäßig, als der häufigsten Sachen, die wir machen. Rote Beete Curry ist da drin, was ich auch schon gemacht toll aus dem finde. Buch, ja. Das ist auch optisch unheimlich schön, wenn dann dieser, also fast lila-pinkfarbene rote Beete-Saft sich auf Reis ergießt. Sieht irgendwie total abgefahren aus und hat man nicht jeden Tag, ne? Und ein Cashew-Curry gibt es, was auch wirklich ganz, ganz herrlich ist. Und noch viele, viele andere Sachen.
Wo die Cashewkerne erstmal, glaube ich, gekocht werden, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, damit sie schön weich werden. Ja, und dann wird es durchpüriert, ne, und gibt eine ganz sämige Soße.
Also das Kochbuch kann ich auch nur empfehlen. Gefällt mir total gut. Ist glaube ich, auch das Beste aus der Reihe, oder?
Finde ich auch. Also er hat danach eins rausgegeben, Malaysia, das habe ich nochmal gekauft. Das habe ich ehrlich gesagt schon wieder verkauft, weil ich es auch nicht mehr so toll fand. Den Vorgänger haben wir auch gehabt, das war mexikanische Küche. Auch das habe ich wieder verkauft, habe ich mir allerdings zwei Rezepte daraus abgeschrieben, aber dann habe ich es auch wieder abgegeben, weil es mir irgendwie nicht ergiebig genug war. Aber dieses Sri-Lankesische, also das gebe ich nicht mehr her, ist auch schon total abgegrabbelt bei uns, weil es permanent in Verwendung ist und ich finde es ganz, ganz, ganz herrlich. Also wer Lust hat, ein bisschen Fleisch zu reduzieren oder sowieso Vegetarier oder Veganer ist, dem lege ich das ans Herz. Die Lotus and the Artichoke Sri Lanka aus dem Mainzer Ventil Verlag. Kostet 14 Euro.
Ja, super. Pack mal in die Shownotes mit rein natürlich.
Pack mal in die Shownotes, selbstverständlich einen Link, dann ist es easy zu bekommen.
Okay, letzter Verein. Wir müssen nicht mehr zur Lostrommel greifen.
Denn wir wissen, es ist Leipzig. Soll ich trotzdem mal auf den Zettel gucken, ob auch wirklich Leipzig draufsteht?
Könntest du mal einen Weg machen, aber was soll da sonst draufstehen?
Ich weiß, dass bei den offiziellen Verlosungen, Champions League, UEFA-Pokal, Weltmeisterschaften und so weiter, wird auch immer in die letzte Kugel geguckt.
Okay.
Dann müssen wir das hier natürlich auch machen. Tada! Wie erwartet steht hier also Leipzig.
So, schau mal, da habe ich was mitgebracht hier.
Ja.
Döschen mit
Leipziger Allerlei.
Leipziger Allerlei. Leipziger Allerlei, ein bisschen Synonym für so eine Gemüsemischung. Was haben wir hier drin? Spargel, Spitzen sehe ich.
Erbsen.
Erbse.
Und Böhnchen.
Möhrchen. Möhrchen, genau. Ja. Ne? Ich glaube, sonst
Erbsen und Möhrchen.
Genau. Ich finde das Thema ja ganz interessant. Das ist also ein Gemüsegericht.
Ja.
Und eigentlich kennt man das so, wenn man das jetzt hier so als Dose kauft, einfach so als Mischung von verschiedenen Gemüsesorten, ne, wie wir es hier gerade beschrieben haben.
Wie aus der Dose natürlich alle nicht so unheimlich schmackhaft
sind. Okay, das stimmt natürlich, klar. Aber ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, mich ein bisschen damit beschäftigt. Eigentlich ist es auch ein bisschen mehr und auch ein bisschen interessanter. Also
mit dem Leipziger Allerlei.
Das Leipziger Allerlei, genau. Das ist wirklich ein traditionelles Gemüsegericht, das nach dieser Stadt halt benannt ist. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt auch aus Leipzig kommt oder aus irgendeinem Grund. Das ist mir nicht ganz bekannt. Es gibt allerdings auch eine Legende dazu, komme ich aber gleich zu.
Ja, okay.
Und das sind so verschiedene Gemüsesorten, also junge Erbsen, Karotten, Spargelköpfe, Sellerie, grüne Bohnen, auch Morcheln können da drin sein.
Also viel mehr jetzt als
viel
in einer
mehr,
Dose ist.
Auch Blumenkohl, Kohlrabi, Zwiebeln, alles. Ne? So, und das, was ich jetzt gut finde und interessant finde, ist, dass zum klassischen Leipziger Allerlei eben eine Krebssoße aus Krebsbutter und Flusskrebsschwänzen und Grießklößchen dazu kommt. Okay. Das heißt, es ist nicht nur einfach eine Gemüsemischung, sondern es hat auch einen besonderen Touch. Ne?
Nämlich durch Flusskrebse.
Genau, durch Flusskrebse. Ne?
Gibt es in Leipzig Fluss? Weiß ich gar nicht.
Ja, auf jeden Fall. Hier, warte mal, Pleiße.
Ja, in Erdkunde wieder nicht aufgepasst.
Ja, genau. Und Krebsbutter, das ist so eine Mischung aus Butter und zerstoßenen Schalen von Krebsen halt, ne?
Ja.
Von Schalentieren. Und das finde ich ganz interessant. Das heißt also, ein Leipziger Allerlei wird im Grunde genommen so gemacht, dass das Gemüse geschnitten wird und dann wird das Gemüse getrennt gegart, weil die einzelnen Bestandteile ja unterschiedliche Garzeiten haben.
Klar.
Ne? So, und dann wird das Gemüse genommen, nochmal einmal in Butter geschwenkt und in Schalen angerichtet. Und dann hat man irgendwie schon dabei die Krebsbutter zerlassen, bisschen Fond eingerührt, also ein bisschen verlängert, mit dem Eigelb gebunden und das kommt dann über das Gemüse.
Ja.
Und das macht das klassische Leipziger Allerlei. Manchmal gibt man auch gekochte Krebsschwänze dazu oder Grießklößchen. So. Finde ich auf jeden Fall interessant. Ne?
Ja, genau.
Und das
also
hat
das
dann
mit
auch
den Klößchen, das habe ich auch schon mal gehört, aber mit den Flusskrebsen, das wusste ich wirklich nicht.
Ja, und das hat nichts zu tun halt mit dieser Dose hier, die ich immer mitgebracht habe. Ne? Und jetzt gibt es auch eine Legende, wie es dazu gekommen ist. Der Legende nach, Leipziger Allerlei ist eine Erfindung der damals reichen Stadt Leipzig nach den napoleonischen Kriegen. Also die waren, weiß ja jeder, 1803 bis 1815.
Hätte ich jetzt auch sofort sagen können, ist doch klar.
Und da wollte jemand die Stadt vor Bettlern und Steuereintreibern schützen. Und zwar wird das dem Stadtschreiber Malthus Hempel zugeschrieben. Der soll den Stadtvätern vorgeschlagen haben, und ich zitiere jetzt mal, verstecken wir den Speck und bringen nur noch Gemüse auf den Tisch. Sonntags vielleicht ein Stückchen Mettwurst oder ein Krebslein aus der Pleiße. Und wer kommt und etwas will, der bekommt statt Fleisch ein Schälchen Gemüsebrühe und all die Bettler und Steuereintreiber werden sich nach Halle oder Dresden orientieren.
Der Fuchs.
Ja,
so hat er sich der ganzen Beutelschneider und Finanzhyänen entledigt.
Der Fuchs.
Ja, sehr gut.
Ja, das zum Leipziger Allerlei werde ich auf jeden Fall mal kochen. Habe ich bisher noch nie gemacht. Aber diese Krebsbuttermischung, das interessiert mich schon.
Ja, wo würdest du diese Zutaten herkriegen?
Welche Zutaten?
Krebs.
Flusskrebs. Ja, also man kann Krebsbutter fertig kaufen.
Mhm, okay,
ich gesagt,
nicht.
Und ja. Ich würde Krebse vielleicht weglassen jetzt. Also
ja, okay.
Dann so. Krebsbutter wird mir reichen, glaube ich mal, so, ja. Um so ein bisschen diesen Touch rauszuschmecken. Ne?
Ja,
genau.
Ja, interessant.
Krebsbutter kann man so im Feinkostladen kaufen tatsächlich.
Ja.
Und online sowieso. Ne?
Okay, ja, bin ich gespannt. Wenn du das mal machst, dann musst du natürlich auch hier im Herd und Ofen Podcast davon berichten.
Sind wir mit allen Vereinen durch, Peter?
Sind wir mit allen Vereinen durch. Das war eine interessante zweite Halbzeit und eine interessante zweite Reise quer durch Deutschland. Wir können ja nochmal versuchen zusammenzufassen. Wir hatten als erstes Wolfsburg mit der VW-Wurst, die mit sogar eine eigene Teilenummer
hat. Eigene Teilenummer, genau.
Das ist so herrlich.
Ja.
Okay, dann hatten wir Freiburg mit seiner Partnerschaft zur Penn State University und dem Kochblog rarecooking.com.
Da Hoffenheim sind wir nicht so richtig fündig geworden. Bayern war da einfacher.
Bayern war einfacher mit der Brezen. Wir haben unterschieden zwischen der bayerischen und der schwäbischen Brezen und erklärt, wie sie gemacht wird. Das Geheimnis für eine gute Breze ist, echte Natronlauge zu verwenden, ja. Auch wenn sie ein bisschen gefährlich ist und man Handschuhe anziehen muss. Wir hatten Köln.
Köln mit einem halben Hahn.
Und war da der andere, der Kölsche Kaviar.
Kölsche Kaviar oder Flönz, ne? Also Stück Blutwurst mit Zwiebeln, Brötchen und Senf.
Genau.
Präsentiert.
Wir haben die Gladbacher Stadionküche kennengelernt und die Tatsache, dass sie von der Tierrechtsorganisation PETA eine gelbe Karte gekriegt hat, weil es aussah Pommes und Brezeln, kein weiteres vegetarisches oder veganes Angebot im Borussia-Park gibt. Und unabhängig davon haben wir außerdem gelernt, dass die älteste Altbierbrauerei der Welt, die nach wie vor produziert, nicht etwa in Düsseldorf steht, was wir in Folge 19 vom Herd und Ofen Podcast kennengelernt haben, sondern in Mönchengladbach, Boltenalt.
Genau.
Dann Leverkusen hattest du den fahrenden Lebensmittelhändler Wurstmaxe.
Ja, genau, der schon seit 70 Jahren vor Ort ist.
Genau. In Mainz habe ich das Kochbuch The Lotus and the Artichoke Sri Lanka vorgestellt. Und ganz am Schluss Leipzig, Leipziger allerlei.
Allerlei mit Krebsen aus der Pleiße.
Also Leute, guckt, ob euch da nicht noch irgendwie irgendwas von inspiriert und kocht es nach. Würden wir uns freuen.
Ja.
Das war das Bundesliga-Spezial, zweite Halbzeit vom Herd und Ofen Podcast. Aus Freude daran, dass endlich die Saison wieder losgegangen ist.
Ja.
Okay. Alles, worüber wir heute gesprochen haben, inklusive den Links zu den Rezepten und anderem, findet ihr in den Shownotes. Das hier war Folge 20 vom Herd und Ofen Podcast. Das heißt, ihr findet die Shownotes unter herdundofen-podcast.de/20. Kommentiert uns diese Folge gerne bei Facebook oder Instagram. Oder wenn ihr Lust dazu habt, Fragen habt oder vielleicht ein paar Themenvorschläge für uns, gerne auch immer per E-Mail, wenn es an Billy gehen darf, billy@herdundofen-podcast.de oder an meine Wenigkeit, peter@herdundofen-podcast.de. So, und dann sind wir durch für heute.
Ja, hat wieder riesig Spaß gemacht, oder?
Fand ich auch. Wir gehen jetzt verschwitzt in die Kabine.
Ja.
Ne? Erstmal duschen und dann kommen die ganzen Pressetermine in der Mixed Zone.
Ich habe noch einen Sponsortermin gleich.
Hast du auch noch?
Ja, ja.
Ja, ja, klar. Ja, ein paar Fotos machen und so. Ne?
Natürlich.
Natürlich. Okay. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei deinem Sponsortermin, Billy.
Danke dir.
Und wir verabschieden uns und sagen, bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.